Guten Morgen, liebe St. Galler. Ich freue mich, wieder bei euch zu sein. Ich habe das Thema, was die Anina schon angekündigt hat heute Morgen, macht Liebe blind. Und dazu lese ich einen langen Text. Und dabei ist mir so gegangen, manchmal betrachten wir immer so einen Abschnitt für sich und da steckt viel drin. Ich habe entdeckt, manchmal ist auch, wenn man 2, 3 Abschnitte hintereinander liest, plötzlich eine Aussage im Zusammenhang. Und da lese ich euch jetzt also einen längeren Text und ihr werdet merken, die haben was miteinander zu tun. Es steht in Matthäus 26, Vers 1 bis 16. Also beim Bibellesen ist es von daher gut, manchmal wirklich über einen Abschnitt, über einen Vers, als um Jesus nachzudenken und nur den zu betrachten. Das ist sehr gut. Und das mache ich meistens. Manchmal ist es aber auch gut, Zusammenhänge zu lesen. Und heute kommt also so ein Zusammenhang. Da heißt es folgendermaßen in Matthäus 26, 1 bis 16. Und es begab sich, als Jesus alle diese Reden beendet hatte, sagte er zu seinen Jüngern, ihr wisst, dass in 2 Tagen Passa ist und der Menschensohn wird ausgeliefert und gekreuzigt werden. Da versammelten sich die hohen Priester und die Ältesten des Volks im Palast des hohen Priesters, der Kajaphas hieß, und berieten sich, wie sie Jesus mit List festnehmen und töten könnten. Sie sagten aber, ja nicht beim Fest, damit es nicht zu einem Aufruhr im Volk kommt. Als nun Jesus in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen war, trat eine Frau zu ihm, die hatte ein Fläschchen mit kostbarem Salböl, und goss es auf sein Haupt, als er zu Tisch saß. Heißt sogar Alabasterfläschchen im wörtlich übersetzt. Also ein wertvolles Gefäß, wo das Salböl drin war. Als die Jünger das sahen, wurden sie unwillig und sagten, was soll diese Vergeudung? Es hätte ja auch teuer verkauft und das Geld den Armen gegeben werden können. Als Jesus das merkte, sagte er zu ihnen, was macht ihr es der Frau so schwer? Sie hat doch ein gutes Werk an mir getan. Denn Arme habt ihr immer bei euch, mich aber habt ihr nicht immer. Und dass sie das Öl auf meinen Leib gegossen hat, das hat sie für mein Begräbnis getan. Wahrlich, ich sage euch, wo diese gute Nachricht in aller Welt gepredigt wird, da wird man auch sagen, was sie getan hat zu ihrem Gedenken. Da ging einer von den 12 mit Namen Judas Iskariot zu den hohen Priestern und sagte, was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm 30 Denare, 30 Silberstücke. Und von da an suchte er eine günstige Gelegenheit, ihn zu verraten. Macht Liebe blind. Oft sagt man ja das Wort so, Liebe macht blind. Gemeint ist damit wohl weniger Liebe, sondern wahrscheinlich eher Verliebtsein. Und über das Verliebtsein hat der spanische Philosoph Ortega y Gasset einmal gesagt, Verliebtsein ist der Zustand partiellen Schwachsinns, durch den es der Natur immer wieder gelingt, die Gattung Mensch aufrechtzuerhalten. In diesem Abschnitt fallen mir 4 Personen bzw. Personengruppen auf, bei denen wir das Gegenteil sehen. Diese treffen Entscheidungen, die einen überlegen viel und beraten sich mit aller Erfahrung und List, einer sogar mit kühler Berechnung, und die anderen entscheiden aus einem ganz anderen Motiv. Und dieses Motiv, aus dem sie entscheiden, erscheint ganz unklug und bringt ihnen scheinbar große Nachteile ein. Und doch erweisen sich ihre Entscheidungen als so viel besser. Schauen wir uns diese Gruppen einmal an. Der erste, einer wusste, was er tat und kann sich ewig daran freuen. Ein anderer meinte es zu wissen und wird es ewig doch bereuen. Jesus ist der, der genau wusste, was er tat. Es war ja nicht so, wie viele meinen, dass er am Unverständnis seiner Gegner und am Hass seiner Gegner gescheitert ist, dass ihn die Leute damals nicht verstanden und ihn deshalb aus dem Weg geräumt haben. Nein, Jesus hätte der Festnahme und der Folter und Hinrichtung sehr wohl entgehen können. Er hätte noch lange weiter auf dieser Erde leben können. Aber er wollte diesen Weg gehen. Er verteidigte sich nicht einmal vor Gericht, als er dann gefragt wurde, ist das so? Für ihn war die Hinrichtung kein Unglück oder Verhängnis, sondern nur die letzte Etappe auf dem Weg zu seinem Ziel. Bevor seine Gegner nämlich etwas beschlossen und in die Wege leiteten, da sagte er, ihr wisst, dass in 2 Tagen Passa ist und der Menschensohn wird ausgeliefert und gekreuzigt werden. Er wusste, dass das genau am Passa sein sollte, weil er dort als Passalamm sterben wollte, zur Erlösung und Befreiung für viele. Jesus traf die Entscheidung, dass es so kommen sollte. Erst dann heißt es, da versammelten sich die hohen Priester und die Ältesten des Volks im Palast des hohen Priesters Kajaphas und berieten, wie sie Jesus mit List festnehmen und töten könnten. Sie sagten aber, ja nicht beim Fest, damit es nicht einen Aufruhr im Volk gibt. Mit viel Erfahrung und List handelten diese zum Teil schon ergrauten Häupter. Sie überlegten genau den Zeitpunkt und Ort, dass alles vor dem Fest über die Bühne gehen sollte, damit es keinen Aufruhr gab. Mit all ihrer List und Klugheit taten sie letztlich doch nur, was Gott längst geplant und vorhergesehen hatte. Sie hatten die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Gott kommt zu seinem Ziel. Alle Pläne und Gedanken der Menschen müssen letztlich dazu dienen, dass sich sein Plan erfüllt. Gott hat die Fäden in der Hand, auch der Weltgeschichte, in all den Ereignissen auch unserer Tage. Niemand kann seinen Plan durchkreuzen. Übertragen wir das einmal auf die Flüchtlingsfrage. In Deutschland wird ja darüber viel diskutiert und auch in anderen europäischen Ländern. War es gut, was die deutsche Regierung getan hat? Oder war das ein verhängnisvoller Fehler, viele Muslime ins Land zu lassen? Muss dieser Fehler jetzt durch eine andere Partei schnellstens korrigiert werden? Ich bin überzeugt, dass Gott auch da das Heft in der Hand hat, bevor Menschen entscheiden. Gerade wenn so epochale Dinge geschehen, dass Völker sich stark verändern, dass solche Völkerwanderungen stattfinden, wie wohl selten oder nie zuvor in der Geschichte. Gott hat tiefere Gedanken und Pläne, lange bevor Menschen und Regierungen ihre Pläne schmieden und Entscheidungen treffen. Die entscheidende Frage ist, ist es Gottes Plan, dass viele Muslime nach Europa kommen? Wenn wir daran denken, dass in muslimischen Ländern kaum möglich ist und erlaubt ist, das Evangelium offen zu verkündigen und dass, wenn man das Evangelium annimmt, wenn man Jesus annimmt und Christ wird und sich taufen lässt, dass darauf oft die Todesstrafe steht, weil es das schlimmste Vergehen ist, dem Islam den Rücken zu kehren. Wissen wir, was es bedeutet, dass diese Völker gefangen gehalten werden, abgeschirmt werden vor dem Evangelium von Jesus Christus? Und viele Missionare und viele Christen haben seit Jahrzehnten, vielen Jahrzehnten darum gebetet, dass sich die Türen öffnen in diese Länder dafür, dass das Evangelium hineinkommt. Aber die Türen haben sich weniger in diese Länder geöffnet. Aber Gott hat diese Menschen zu Hunderttausenden, zu Millionen zu uns kommen lassen. Begreifen wir, was da geschieht aus Gottes Sicht? Jesus ist für diese Völker, für diese Menschen gestorben und er möchte, dass alle Völker das erfahren und kennenlernen. Ich sehe da wirklich Gottes genialen Plan, auch hinter diesen schwerwiegenden Dingen, die da geschehen. Also die Frage ist, ist es Gottes Plan, dass viele Muslime nach Europa kommen? Oder handelt es sich um gerissene Pläne von islamischen Führern, Europa zu infiltrieren? reiben sich Präsident Erdogan und einige Strategen in Saudi-Arabien jetzt schon genüsslich die Hände, dass jetzt endlich das klappt, was damals vor Wien noch gescheitert ist, als die Türken vor Wien standen und wieder zurückgedrängt werden. Jetzt sagen sie, jetzt machen die sogar ihre Türen auf. Jetzt sind wir dort. Bald wird unser Ziel erreicht sein. Dazu ein Wort aus der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 4, Vers 25 und folgende. Da sagt die Gemeinde: Du hast durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters David gesagt, warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist? Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich gegen den Herrn und deinen Messias, seinen Messias. Ja, sie haben sich wirklich in dieser Stadt versammelt gegen den Heiligen, deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und der Volksmenge von Israel, um das zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss im Voraus bestimmt hat. An Jesus sehen wir einerseits und an den gerissenen Religionsführern seiner Zeit andererseits, wie genial es ist, nach Gottes Plänen und Gedanken zu fragen, seine Führung zu suchen und nicht auf vermeintliche Klugheit auf der menschlichen Ebene zu bleiben. Einer wusste, was er tat und kann sich ewig daran freuen. Ein anderer meinte es zu wissen und wird es ewig doch bereuen. Das war der Hohepriester Kaiaphas. Zum Zweiten, eine Frau handelte ohne Berechnung und tat das Richtige zur richtigen Zeit. Ein Mann rechnete nur zu genau und verrechnete sich unendlich weit. Warum handelt diese Frau zu einem genialen Zeitpunkt? Sie salbte Jesus, wie er selbst sagte, zu seinem Begräbnis. Einige Tage später gingen andere Frauen zu seinem Grab, um ihn mit ihren teuren Salben und Spezereien zu salben. Aber ihr wisst, sie kamen zu spät. Allein diese Frau begriff und ergriff den richtigen Zeitpunkt, um ihr Salböl auf Jesus zu gießen. Das Salböl in dem wertvollen Alabastergefäß war etwas sehr Kostbares, was diese Frau besaß. Vielleicht das Kostbarste, was sie hatte. Damit wurde ein besonderer, geschätzter Gast geehrt und man goss normalerweise einige Tropfen davon auf sein Haupt. Dann verschloss man das Gefäß wieder für den nächsten Gast und für die nächsten Gäste. Aber diese Frau tat etwas völlig Ungewöhnliches. Sie zerbrach das teure Alabastergefäß und goss den ganzen Inhalt auf Jesus aus. Die Jünger waren entsetzt. Was für eine Verschwendung! Man hätte das Salböl für über 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Frage an euch, wie viel sind 300 Denare? Kann man das ungefähr wissen? Man kann das aus der Bibel selbst erschließen. Es ist ja so, dass die Bibel sich selbst auch auslegt. Ein Denar war damals ein Tageslohn. Das sehen wir an dem Gleichnis, wo Jesus Leute für seinen Weinberg oder wo ein Weinbauer Leute für seinen Weinberg wirbt. Und er sagt zu ihnen hier, ein Denar, und sie werden sich einig, das war ein Tageslohn. 300 Denare ist also fast ein Jahreslohn. Dann wissen wir ungefähr, um welche Größenordnung es sich handelt. Die Salbe kostete also fast einen Jahreslohn. Was sollte das? Jesus nahm die Frau in Schutz. Er sagte, dass sie das Richtige zur richtigen Zeit getan hat und dass ihre Tat überall verkündigt werden sollte, wo das verkündigt wurde, was er verkündigt würde, was er getan hat. Beides entsprach sich offensichtlich, das, was Jesus getan hat, als er sein Leben hingegeben hat für uns am Kreuz, und was diese Frau getan hat. Denn beides, wo das eine das Wort vom Kreuz verkündigt wird, soll auch das verkündigt werden, was diese Frau getan hat. Jesus gab ja das Beste, das absolut Beste, was er hatte, sein Leben. Und diese Frau erkannte, das Beste, was ich habe, ist genau das Richtige für das, für Jesus, für das, was er für mich bedeutet und tut. Nun, was kann das bei uns sein? Natürlich, das Erste ist unser Leben. Das Wertvollste, was wir haben, ist doch unser Leben, das Gott uns geschenkt hat. Und das ist eigentlich das einzig Richtige, die einzig richtige Antwort auf das, was Jesus für uns getan hat. Er gab sein Leben für uns. Und als mir dafür die Augen aufgegangen sind, da wusste ich, es gibt nichts anderes oder Richtigeres und Besseres, als dass ich mein Leben ihm anvertraue, ihm gebe. Das entspricht sich. Ich bin so dankbar, dass Jesus mir dafür die Augen geöffnet hat. Es ist in den besten Händen. Unser Leben ist in den besten Händen, in den Händen Jesu. Und das möchte ich dich heute Morgen auch fragen. Ich habe lange mit der Frage gekämpft, ob ich mein Leben Jesus gebe. Und er hat ja vielleicht andere Pläne als ich. Aber ich kann euch sagen, die sind so viel genialer, die Pläne, die Jesus hat. Gib dein Leben in die Hände Jesu. Aber das ist natürlich so wie ein 1.000-Franken-Schein. Gibt es einen 1.000-Franken-Schein? Oh ja, das ist wie ein 1.000-Franken-Schein. Mit dem kann man so im täglichen Leben ja wenig anfangen. Das ist ein wunderschönes Wort. Ich gebe mein Leben in die Hände Jesu. Aber wir brauchen auch kleinere Scheine. Die 50er, 20er, 10er und auch Münz. So, was ist das, was wir Jesus geben können für das, was er für uns getan hat? Als mir mit 16 Jahren die Augen und das Herz aufgingen für das, was er für mich getan hat, da kam mir meine Briefmarkensammlung in den Sinn. Ich hatte eine Sammlung von meinem gefallenen Onkel, im Krieg gefallenen Onkel geerbt. Und der hatte auch schon lange gesammelt und viele alte, wertvolle Marken. Und ich habe fleißig weitergesammelt, auch mit Klassenkameraden getauscht und hatte eine ganz schöne Sammlung zusammen. Zum Beispiel hatte ich die graue 50er Heuss. Ich weiß nicht, ob ein Experte bei euch hier ist, das ist eine seltene Marke. Die 50er Heuss damals, die war was wert. Da war ich ganz stolz drauf. Und die Briefmarken habe ich immer gut geschützt, deponiert. Und dann las ich in der Zeitschrift Die Gemeinde, unsere Zeitschrift aus unserem Baptistenbund in Deutschland, las ich, dass es da jemand gibt, der Briefmarken sammelt und die dann verkauft und es Waisenkindern zugutekommen lässt. Also Briefmarken für Waisenkinder. Und als ich das las, war mir sonnenklar, oh, das ist was Schönes. Das möchte ich gerne machen. Habe die dann dahin geschickt und kann euch sagen, ich bin so glücklich darüber gewesen, denn diesen Waisenkindern tun die viel besser, als wenn sie bei mir da irgendwo im Regal stehen, oder? Ich habe übrigens wieder eine Briefmarkensammlung angesammelt, denn ich finde es zu schade, diese wunderbaren Marken aus aller Welt da einfach wegzuwerfen. Und wer weiß, wo die mal hinkommt. Doch was ist das schon, so eine Briefmarkensammlung? Das ist eigentlich Peanuts. Von den ersten Christen haben viele verkauft, was sie hatten und haben es untereinander verteilt, wie es jemand nötig hatte. Manche Leute sagen ja, Mensch, das war doch ein großer Fehler. Was haben die dann nur gemacht? Später musste Paulus überall, wo er hinkam, für die armen Brüder in Jerusalem sammeln. Hätten die das nicht alles verkauft, dann hätte er das nicht machen brauchen. Aber das stimmt nicht. Wer so denkt und redet, kennt die Geschichte nicht. Diese ersten Jünger in Jerusalem, die all ihr Hab und Gut verkauft und untereinander verteilt haben, die haben das zur richtigen Zeit gemacht, denn kurz später kam eine Verfolgung und sie mussten alles verlassen, sie hätten alles verloren. Und ehe sie alles verloren hätten, hatten sie genial durch Gottes Geist irgendwie gelenkt oder von der Liebe gelenkt, haben sie das genau Richtige getan, haben es untereinander verteilt. Und es hat vielen gut getan und sie konnten gehen, wohin sie Gott sandte und schickte, und konnten überall das Wort hintragen. Sie haben es wie diese Frau gemacht. Sie erkannten, was jetzt dran war. Ein Chinese war Anfang des vorigen Jahrhunderts zum Studium in Europa gewesen. Und dort hatte er Jesus gefunden, beziehungsweise umgekehrt, Jesus hatte ihn gefunden. Ich habe ja nicht Jesus gefunden, sondern er hat mich gefunden. Hat lange bei mir angeklopft, bis ich es begriffen habe. Also, Jesus hatte ihn gefunden und er kehrte mit seinen Zeugnissen und mit einem Doktortitel in seine Heimat zurück. Vor ihm lag eine große Karriere. Auf dem Schiff fragte ihn Jesus, ob er in seinen Dienst treten wollte, statt eine hohe Position in China zu bekleiden. Und dieser Mann sagte ja und warf seine Zeugnisse einschließlich der Doktorurkunde ins Meer. Das heißt, er brach die Brücken hinter sich ab, um wirklich in den Dienst des Königs zu treten. Das ist auch so sein Leben ihm geben, aber das war schon 500 Franken schon, oder? Ja, wenn nicht gar mehr. Er brach die Brücken hinter sich ab und er wurde ein vollmächtiger Diener des höchsten Königs, durch den Tausende von Chinesen ins Reich Gottes fanden. Eine geniale Entscheidung. Den Jüngern damals ging die Entscheidung der Frau gegen den Strich. Was sie tat, machte sie ohne Berechnung, ohne Zweckdenken. Wir Menschen sind ja sehr berechnend, oder? Und wir denken, wofür ist das gut? Was für einen Zweck hat das? Was für einen Sinn und Zweck hat das? Aber aus welchem Motiv hat denn diese Frau das getan, dieses Unvernünftige, dass sie so einen hohen Wert, das Wertvollste, was sie hatte, da zerbrach und ausgoss? Aus welchem Motiv hat sie das gemacht? Aus Liebe. Liebe tut solche unvernünftigen Vernünftigen, vernünftigen Unvernünftigen oder genialen Dinge. Aus einer Liebe, die erkannte, Jesus hat mich so unglaublich geliebt, dass das Beste, was ich gerade habe, gut genug ist für ihn. Wahre Liebe macht nicht blind, sondern wahre Liebe macht hellsichtig, weitsichtig, klarsichtig, mehr als alle Vernunft und Berechnung. Vielleicht ein kleiner Nebengedanke an dieser Stelle. In Deutschland, vielleicht auch in der Schweiz, habe ich oftmals den Satz gehört, Kinder, sollen wir Kinder haben oder mehr als eins, zwei, Kinder rechnen sich nicht. Den Satz schon gehört, Kinder rechnen sich nicht, sind zu teuer. Da greife ich mich an den Kopf. Das ist nämlich der Geist der Berechnung. Wahre Liebe ist ohne Berechnung. Und Menschen, die so fragen, rechnen sich Kinder? Kinder sollte man aus Liebe empfangen, aus Liebe annehmen, aus Liebe bekommen und ihnen Liebe schenken. Aber Berechnung, wenn ich darauf warte, bis sich was rechnet, boah, die armen Kinder. Zum Dritten, einer, der am Gelde hing, die größte Torheit seines Lebens beging. Geld hatte für Judas eine geheimnisvolle Anziehungskraft. Als er sah, was die Frau gemacht hatte, setzte es bei ihm aus. Die Bibel sagt, Geldliebe ist eine Wurzel alles Übels. Luther übersetzt Habsucht, aber ganz wörtlich steht hier Geldliebe. Die Liebe zum Geld ist eine Wurzel alles Übels. Die Liebe zum Geld macht blind. Da stimmt allerdings, Liebe macht blind. Die Liebe zum Geld macht blind. Aber wahre Liebe macht hellsichtig. Wie viele Ehen leiden an diesem Punkt? Wie viele Familien leiden an diesem Punkt? Ich bin in einer Familie aufgewachsen, der Nachkriegszeit, wo materielle Dinge eine große Rolle spielten. Man wollte das schützen und schonen, was man endlich wieder hatte. Und das tat mir oft so weh, dass Streit entstand wegen materieller Dinge. Und ich habe mir mit meiner Frau geschworen, Menschen sollen uns immer viel wichtiger sein als Sachen. Menschen, menschliche Beziehungen sollen uns wichtiger sein als jede Berechnung, als materielle Dinge. Ob wir es immer richtig gemacht haben, bin ich mir auch unsicher. Aber zumindest war das unser Wunsch und ist unser Wunsch, ein leidenschaftlicher Wunsch. Das Geld ist einer der Hauptscheidungsgründe, einer der Hauptgründe, warum es zu Streit und Zerwürfnissen in Ehen und Familien kommt und sogar zu Scheidungen. Statistisch gesehen, Hauptscheidungsgrund. Wie viele Erbstreitigkeiten haben schon Familien entzweit? Ein Schüler fragte seinen Rabbi: Rabbi, wie kommt es, dass die Reichen oft nicht mehr die Not anderer sehen, sondern nur noch sich selbst? Der Rabbi nahm ihn beim Arm und führte ihn zum Fenster. Was siehst du? Was soll ich sehen, Rebbe? Ich sehe Menschen auf der Straße. Dann nahm ihn der Rabbi wieder und führte ihn vor einen Spiegel und fragte ihn: Was siehst du nun? Ja, Rebbe, was soll ich sehen? Ich sehe mich selbst. Da antwortet der Rabbi: Siehst du den Unterschied? Zweimal hast du durch eine Glasscheibe gesehen. Durch die eine sahst du die anderen Menschen. Bei der anderen war nur ein wenig Silber dahinter und schon siehst du nur noch dich selbst. Das gilt übrigens auch, denke ich, für die reichen Völker. Wenn wir daran denken, wie viele Menschen aus höchster Not bei uns anklopfen, und reiche Völker sehen oft nur ihre... Ja, was bedeutet das für unsere Wirtschaft? Was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für unser Land? Was verlieren wir dadurch? Ein wenig Silber dahinter und schon sieht man nur noch sich selbst und das eigene Land. Judas hing am Geld und das brach ihm das Genick. Als er aus seiner Berechnung erwachte und merkte, was er angerichtet hatte, war er so verzweifelt, dass er sich einen Strick nahm und sich erhängte. Und es verwundert nicht, dass er es gewesen war, der genau berechnet hatte, was das Salböl gekostet und für wie viel man es hätte verkaufen können. Das lesen wir im Johannesevangelium, Johannes 12, Vers 6. Er hatte nämlich den Säckel und er war damit auch nicht treu. Es ging ihm nicht um die Armen, steht in Johannes 12. Berechnung. Berechnung und Liebe sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Liebe handelt ohne Berechnung und tut gerade darum das Beste überhaupt. Jesus gab sein blühendes, junges Leben hin aus Liebe für seine Feinde, für uns Sünder. Wie unsinnig. Petrus hat sogar gesagt, und ich meine, wir sind alle nicht besser, ne? Petrus, Herr, das geschehe dir ja nicht. Du kannst noch so viel Gutes tun. Ja nicht, dass du jetzt so eine Torheit begehst. Liebe handelt ohne Berechnung. Und die Frau tat zur richtigen Zeit das, was später andere nur zu gerne getan hätten, nämlich Jesus zum Begräbnis zu salben, was sie aber nicht mehr konnten, weil er auferstanden war. Was aus Liebe getan wird, hat Ewigkeitswert. Alles andere erweist sich trotz aller Klugheit und Raffinesse, trotz geschicktester Kalkulation als blind und kurzsichtig. Mir fällt dazu das Beispiel ein, dass als ich noch in Bülach war, in unserer Nähe ein Mann wohnte, der fleißig gearbeitet und gut gespart hatte. Währschaft gespart auf seinem Konto. Und dann sagten ihm Bekannte: Du sag mal, das ist doch dumm, was du machst. Du legst dein gutes Geld da auf ein Konto, kriegst kaum Zinsen dafür. Du musst das in Aktien anlegen, du musst das Geld arbeiten lassen. Überleg mal. Naja, nach einiger Zeit hat er sich da überreden lassen und hat sich genauestens erkundigt, wirklich genauestens, Monate, wenn nicht Jahre lang, wo er das Geld anlegen sollte. Und dann erfuhr er und erhärtete sich, dies wiss er. da ist es gut angelegt. In seiner Nachbarschaft waren auch viele Piloten, die sagten, also da kannst du keinen Fehler machen. Die Swiss Air, leg dein Geld dort an. Tja, zu der Zeit war das wohl so. Und er legte all sein Geld dort an in Aktien. Und kurze Zeit später kam das Grounding und die Swiss Air und die Aktien waren passé. Also, er hat aus Klugheit und Raffinesse geschickt kalkuliert und es war doch blind und kurzsichtig. Ich merke das in unser Haus immer wieder, als wir noch in der Schweiz waren vor allem, so Zeitschriften kamen, wie man sein Geld anlegen sollte. Dass man es ja richtig macht, genau berechnet, genau kalkuliert, macht ja keinen Fehler. Wir haben auch ein Kind, das sagte, nachdem es geheiratet hat, oh, man kann mit dem Geld noch viel besser umgehen, als ihr das gemacht habt. Und ich kann euch sagen, das ist die Familie, die uns am meisten anpumpt. Ich will niemand beschuldigen an dieser Stelle. Ich will damit nur sagen, all diese Klugheit und Raffinesse und Berechnung kommt bei weitem nicht an das heran, an den Rat, den Gott uns gibt. Gott hat uns als jungem Ehepaar, als wir in Geldnöten waren, mal gesagt, gebt, so wird euch gegeben werden. Ein vollgerütteltes Maß wird man in euren Schoß schütten. Und wir sind gut damit gefahren. Also menschliche Klugheit und Berechnung ohne göttliche Liebe macht blind für das Wesentliche. Wahre Liebe aber macht nicht blind, sondern wahre Liebe macht sehend in den Entscheidungen eures Lebens. Und diese Liebe, die bietet Jesus uns an. Er in unser Leben kommt, wenn er der König von unserem Herzen wird und unser Leben regiert, dann beginnt seine Liebe, unser Leben zu bestimmen und zu regieren. Und ich sage euch, das ist genial. Darf ich euch nochmal bitten als Lobpreisteam, dass ihr das Lied mit uns singt, König von meinem Herzen. Und ich möchte dich bitten, wenn wir das Lied singen, wenn du dein Herz und dein Leben diesem König noch nicht anvertraut hast, mach es doch heute.